Ich bin halt einfach nur wie, ja, keine Ahnung, wie ein Mahnmal, was im Raum rumsteht.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Was ist denn da jetzt passiert, sag mal?
Neues MacBook.
Na endlich, da warst du jetzt wieder auf Konzerten, jetzt kannst du dir wieder Technik leisten oder was?
Naja gut, das ging vorher auch schon. Das ging vorher auch schon, aber ich sag mal, die aufgebohrten Mac-Version, die sind jetzt auch wieder drin, ja.
Was heißt aufgebohrt?
Naja, mal so ein paar Gig-Arbeitsspeicher mehr oder so.
Oh, Luxuskram quasi.
Keine Ahnung. Ja, man hat bei Apple immer das Gefühl, es ist Luxus, weil das bei anderen ungefähr so, das ist so ungefähr so, als ob du an einer Apple-Pommes-Bude bist und sagst, ich hätte gern aber Ketchup mit Mayo dazu. Okay, 10 Euro extra. Was? Ne?
So. Das wird dir nicht einfach gemacht als Apple-User. Aber es ist schön, dass du es mal wieder ins Land geschafft hast, Mike.
Apropos Land, du warst ja in unserem Land, im schönen Thüringen hier irgendwie. Wie war, ist denn das Festival gelaufen? Du sahst ziemlich, wie soll ich sagen, na, war schon fast ein Anflug von Glückseligkeit an manchen Fotos.
Du meinst, weil ich mal gerade nicht ganz griesgrämig reingeblickt habe, ja?
Naja. Nee, ach, ich meine, das sitzt ja gar nicht irgendwie finanziell oder so, sondern einfach eher so von der, vom Seelenlevel, so von der Umgebung, Leute und so. Das sah wirklich aus, als ob das echt alle Spaß hatten.
Ja, war einfach geil, das Feedback auch zu bekommen. Also die Leute, die da waren, die hatten wirklich Spaß. Ich glaube, das hat man auch ganz gut auf den Bildern gesehen, beispielsweise bei Mr. Hurley und dem Pulveraffen. Da war im gesamten Zuschauerraum ein Rudern zu sehen.
Geil.
Da hat quasi der gesamte Zuschauerraum gerudert. Das war wirklich schon ziemlich krass. Und Feuerschwanz hat quasi alles komplett abgerissen. Das war schon ziemlich heftig. Dabei war das bestimmt der kleinste Gig, den die in den letzten Jahren gespielt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also weil es kommt jetzt bei einigen Festivals so zu solchen Effekten, ne, dass da natürlich Bands vor zwei oder gebucht wahrscheinlich schon vor 3 oder 4 Jahren auf manche Festivals wurden, die mittlerweile eigentlich viel, viel größere Sprünge gemacht hätten. Ne? Also ich meine, das ist jetzt für die Leute in so einer, sag ich mal, Umgebung, in so einem Setting auch nicht alltäglich, wenn man Feuerschwanz sieht, man sicherlich bei größeren Festivals vor mehr Leuten. Bei einer anderen Band, wo es mir so ging, war bei Electric Callboy jetzt irgendwie. Die spielen ja jetzt auch bei Festivals auf Position und irgendwie Sachen, die sie eigentlich jetzt schon weit hinter sich gelassen haben. Ne? Und das hat dann natürlich immer noch einen größeren Knalleffekt, wenn dann eine Band eher auf so einer Newcomer-Position irgendwo spielt und auf einmal wird da alles komplett zerstört mit Publikum zusammen, ne? Weil auf einmal natürlich ein Publikum da ist, das fast Headliner-würdig ist. Ne? Also den Effekt sieht man bei einigen Bands diesen Sommer. Das ist so ein Nachwehe der Corona-Pause. Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei man jetzt so sagen muss, dass dieser Effekt, den man sich da gewünscht hätte bezüglich des Line-Ups, dass das jetzt irgendwie massiv Leute zieht, das ist halt durch diese Gesamtsituation leider ausgeblieben. Ne? Das muss man halt ganz.
Ja, na, mit Ticketverkäufen ist das nochmal was anderes. Das stimmt schon. Also das ist jetzt wahrer als jemals zuvor, wenn man das Wort mal steigern darf, dass da die Großen viel machen, ne, und die Kleineren jetzt erstmal noch ein Jahrchen Durststrecke irgendwie haben. Ne?
Ja, ist krass, ne? Ja. Alle sind jetzt bei Rammstein so oft wie möglich hintereinander und dann Rock am Ring und dann geht's gleich weiter nach Wacken.
Ja,
im Endeffekt und alles, was dazwischen ist, dafür ist ja logischerweise dann noch gar kein Geld da und gar keine Zeit da, weil man ist ja dann schon auf Rammstein quasi.
Ich war neulich bei Manowar.
Nee, echt?
250er Clubshow. Also als die wurden angekündigt als Manowar Coverband irgendwie. Wobei natürlich dann jeder sich denken konnte, dass für 60 Euro Eintritt das keine Coverband ist. In einem Club. Aber war natürlich schön, das mal auf so einem Level runtergebrochen zu sehen. Und
warum?
Wie warum? Ich hab's doch gesagt, warum Manowar.
Nee, aber warum haben die vor 250 Leuten als Coverband gespielt?
Ja, also die spielen ja jetzt, glaube ich, auch dieses Wochenende, spielen die nicht auch Hellfest und Barcelona Metal Fest und so, also diese riesen Festivals, die müssen sich natürlich auch erstmal einschießen, ne? Und machen da technische Proben mit Soundmann und Licht und so weiter. Und naja, und Joey DiMaggio ist da jetzt niemand.
Wie willst du das? Aber du kannst doch keinen Technik- und Lightcheck machen, wenn du in einer 250er-Venue spielst und das dann aufs Hellfest überträgst. Das macht doch gar keinen Sinn.
Doch, da gibt es schon so Skalierungs-Setups, ne? Also da hast du dann zum Beispiel diese eine Wackellampe steht dann halt für den Bereich, der links ist, für 20 Wackellampen oder so.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann jeder Meter, den du jetzt gehst auf dieser Bühne, sind dann 20 auf der Bühne, die du dann...
Ist wie eine Art Modellierung, ja, natürlich. Und es kommt natürlich auch drauf an, Monitor-Sound einzustellen und so weiter. Und heutzutage sind ja Bands auch oft total, ich glaube, Manowar auch in einer Timeline unterwegs, ne? Dass da wirklich Sachen wie Licht, Sound, Effekte, was weiß ich, alles in einer Timeline läuft. Und kannst du natürlich auch mit dem Monitor-Sound dann schon Vorab-Einstellungen machen, die dann nur noch als File ins Pult geladen werden. Wobei die ein analoges Mischpult da rumstehen hatten. Das fand ich, sieht man ganz, ganz selten heute noch.
Hm.
Also ja, meistens diese Digitalkisten, die da rumstehen, wo der Soundmann entweder immer erfreut ist oder einen kompletten Schock kriegt, weil er für das Ding keine Files hat. Es ist immer das Gleiche heutzutage. Aber war lustig. Natürlich, Manowar in allen Belangen, ne? Immer so ganz, ganz kurz vor der Comedy. Ne? Da muss man schon ein Herz für haben. Aber war geil. Hat gefetzt.
Ja, Warriors of the World haben Feuerschwanz auch gespielt, ne? Also.
Nee, ja, ist ja eine zeigt natürlich, wie soll ich sagen, das Klischee, was ich über Feuerschwanz habe, dass sie nicht was von den coolen Alben covern, sondern Warriors of the World. Aber ich muss ehrlich sagen, die haben echt ein paar Perlen gespielt, Manowar, ne? Also das war wirklich jetzt, sag ich mal, für den True-Metal-Connoisseur Leckerbissen waren. Aber bei Warriors of the World war am meisten los. Es ist einfach so. Unpopulärer, eigentlich Neo-Song kann man nicht mehr sagen, kann man ja nicht sagen, aber schon eher so, was den Proleten vom Kenner trennt, ne, bei Manowar.
Sag ich mal so. Das ist, trennt dann aber auch die Masse von,
ja,
von der kleineren Menge.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, weil ja unser heutiges Oberthema Klischees sein soll, da ist natürlich bei Manowar im Publikum, das war natürlich High-End, ne? Klischee in allen Belangen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, Manowar kündigen einen Geheimgig in Zwickau an, der nirgendwo groß beworben ist. 60 Euro Eintritt und da ist dann natürlich wirklich nur Hardcore of the Hardcore von Manowar-Fans dort am Start, ne? Also.
Da war bestimmt der Altersschnitt auch über 50, würde ich mal schätzen.
Ich habe keine Ahnung, was das zu sagen hatte. Es waren auch ein paar junge Mädels dabei, die haben echt jede Zeile mitgesungen. Ne? Also da fand ich schon krass, das hat dem Klischee ein bisschen widersprochen. Aber so Altersschnitt würde ich sagen 45 so. Also waren etliche über 50, aber die paar Jüngeren, die, wenn wir das mathematisch mal ordentlich halten wollen, ziehen das dann natürlich unter die 50, ne?
Ich wollte gerade sagen, wäre das ja faszinierend, weil das wäre ja über dem Altersschnitt von einer Wackenkreuzfahrt oder so, ne?
Ja.
Weil da ist der Wacken, da ist der Durchschnitt, glaube ich, 51.
Ach, ist das so, ja? Okay, gut. Ja, gut. An einem Montagabend 60 Euro für eine Clubshow, das machst du natürlich auch nicht als Student oder Auszubildender, ne? Das ist auch
richtig,
klar.
Ganz genau.
Ähnlich bei einer Wackenkreuzfahrt.
Richtig, ganz genau. Mal immer nebenbei so Kreuzfahrt.
Also könnte man, also das wäre natürlich auch noch ein Ding, wenn die bei einer Wackenkreuzfahrt so ein Deck freigeben zum Zelten. Dass du halt einfach 300 Euro oder 200 Euro bezahlst und nicht noch eine Kabine für 2000 Euro.
Das ist eine sehr, sehr smarte Idee. Da kommt jetzt schon wieder der Business-Mike durch.
Ja, es gibt doch Golfkurses mit Kunstrasen auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen, die werden ja ähnlich genutzt. Da könnte man eigentlich da auch Zelt aufmachen. Und mich würde es auch mal interessieren, ob es da bei einer Metal-Kreuzfahrt schon schlinde Passagiere, Schwarzfahrer.
Wie meinst du das? Die sich reingeschlichen haben? Naja, nee, also ich glaube nicht, weil schon alleine die Bändchenpolitik ist ja nochmal ein Faktor, der das limitiert, zusätzlich zu den Gästelisten und so. Wo sollen die denn pennen? Quasi in solchen Abluftröhren, wie man sich das so vorstellt, von diesen alten Dampfschiffen.
Bist du wieder beim Klischee, gell? Ey, wir sind toll. Also, ich dachte eigentlich, dass dieser, sag ich mal, das Überthema von Folgen von Klischees, das sollten wir es eigentlich total einfach mit haben, weil wir uns sowieso nur Klischees und Stereotype um die Ohren hauen.
Ne? Das ist ja eigentlich der Punkt, dass wir sehr oft in diesen Reigen verfallen und uns da dem eigentlich oft schuldig machen. Das wollte ich damit eigentlich vielleicht irgendwie so ein bisschen auch unterschwellig anmerken.
Aber ist das dann schon noch Schuld beziehungsweise Klischee und Stereotyp, wenn man sich dessen bewusst ist? Dann ist es ja eigentlich eher fast eine Untersuchung. Ne? Aber zum blinden Passagierklischee, also ich hätte gedacht, klassisch im Rettungsboot. Also nur um das nochmal, das ist so mein
Klischee. Ja, da gibt es keine Rettungsboote. Hoffentlich gehen die unter auf hoher See. Das ist so das Ziel immer. Ja, wenn sie zurückkommen, na ja, gut, okay, dann beim nächsten Mal. Nee, Rettungsboot, klar, stimmt, wäre auch ein Klischee. Ich hatte jetzt aber tatsächlich eine Szene im Kopf, wo es tatsächlich mit so einem Abluftrohr zusammenhing. Aber ich weiß nicht mehr, woher ich dieses Bild habe.
Na, stell dir mal vor,
du
pennst dort im Abluftrohr der Küche heutzutage. Da riechst du, glaube ich, dein Leben lang nach Frittenfett. Naja. Die Frage habe ich mir tatsächlich in meiner langen Vorbereitung auf diese Folge gestellt.
Die ausführlichste Vorbereitung, die du jemals auf eine Folge gemacht hast.
Schon in den Top 5, würde ich sagen. aber ist es denn noch ein Klischee, wenn man, also, oder Stereotyp, das ist ja eigentlich was negativ besetztes heutzutage, wenn man davon redet, ne? Aber ich finde es oft total hilfreich, um von meinen Klischees wegzukommen oder um was Neues zu erfahren, wenn ich wirklich erstmal von so einer Schablone ausgehe, das aber relativ offen halte, ne?
Ja, also so. das ist ja der Sinn und Zweck von Stereotypen, dass man so eine gewisse Orientierung im Leben hat. Die Definition von Vorurteil beispielsweise ist ja jetzt schon wieder komplett umstritten. Ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast, ja, wir sind wirklich heute wissenschaftlich komplett gebrieft, habe ich das auch bemerkt, dass es nicht mehr so einfach ist, dass man, also man kann ja noch nicht mal mehr sagen, dass das Vorurteil wiederum ausschließlich negativ besetzt ist. Da gibt es auch schon wieder ganz unterschiedliche Theorien zu dieser Begriffsfassung. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass das Stereotyp wichtig ist für die Orientierung in einem Raum, in einer Gruppe gegenüber irgendwelchen Gegebenheiten, und dass das Vorurteil eher so diese negative Charakterzuschreibung für bestimmte Personengruppen oder so beinhaltet. So, und deswegen ist es halt so negativ bewertet, das Vorurteil per se. Also Stereotype sind ja total gut und am Ende erstaunlich häufig wahr. Also hast du mal ein Beispiel von einem Stereotyp, das sich bewahrheitet hat, dem du begegnet bist?
Ja, also ganz oft, also zum Beispiel die Gastfreundlichkeit der Argentinier zum Beispiel.
Oh, jetzt kommt er wieder so mit exotischen Sachen um die Ecke, um zu prahlen, wie weiter gereist ist der Weltbürger. Na, vielleicht irgendwas Nachvollziehbares für Menschen, die Europa nicht so oft verlassen.
Da hast du jetzt wieder mir ein Stereotyp über mich an den Kopf geklatscht. Ne?
Das ist ja kein Stereotyp. Nach wie vielen Folgen haben wir jetzt 70? Wir wissen das alle.
Ein Stereotyp, das sich bewahrheitet hat. Also das bewahrheitet sich, also auch ganz hart am Vorurteil, aber ein Vorurteil, was wahr ist, ist ja dann, wird ja zum Stereotyp dann, wenn ich jetzt deine Definition richtig verstanden habe, was empirisch bewiesen ist.
Ein Vorurteil ist ja, Bürohaus, Vorurteil ist ja nicht empirisch bewiesen. Solange es nicht empirisch bewiesen ist oder solange du es nie überprüft hast, ist es halt ein Vorurteil. Und wenn irgendwas, wenn sich's bestätigt, dann ist es eine Vorabannahme, die sich bestätigt hat, denke ich mal.
Ja, in dem Bürohaus, wo unser HSB-Büro ist, die Parkplätze davor, und ich habe da ist eine Ergotherapie mit in diesem Bürohaus, und da fahren natürlich entsprechend viele SUV-Muttis ihre Kinder hin. Das schon als Stereotyp-Klischee, dass das die Frauen sind, die Kinder dahin fahren, ne? Sind 90% der Fälle Frauen, die das machen. Völlig wertungsfrei gesagt jetzt. Aber meine Annahme oder das Vorurteil, dass Frauen nicht so besonders gut und effektiv einparken können. Und das ist natürlich bei den 10 Parkplätzen, die da vorm Haus sind, sind regelmäßig, stehen dort 6 oder 7 Autos von Frauen geparkt und es passt kein anderes Auto mehr hin. Also das ist einfach fast jeden Tag so. Ich hab die Probe auch schon aufs Exempel gemacht, wenn da mal ein Papa was hingefahren hat oder so, der hat einfach eine kleinere Parklücke. Der lässt weniger Platz zu dem Auto nebenan und dadurch passen mehr Autos hin. Ist oft so. Gibt natürlich auch
spannende empirische Männer, Studie deinerseits.
Männer, denen das egal ist. Also ich kastei mich da ja auch immer ein bisschen selber, ne? Du sitzt dort und denkst dir, oh ey, wie packt die Alte wieder ein? Und dann bist du dir im gleichen Moment selber böse darüber, dass du das gedacht hast, sozusagen. Und versuchst das dann natürlich mal abzugleichen. Aber ich habe da keine kognitive Dissonanz. Mhm. Also was ich wahrnehme, entspricht dem, was ich da gefühlt habe.
Eine Sache, die ich bisher beobachte, und das ist ein weiter andauernder Feldversuch, ist die Abhängigkeit der Nach-Festival-Vermüllungssituation vom Genre der Musik, die auf dieser Veranstaltung dargeboten wird.
Okay, was heißt das? Techno-Party ist ein 2 Tonnen Müll mehr pro Quadratkilometer.
Na, kommt als drauf an, was für ein Techno.
Blues-Festival?
Kommt
oder?
Drauf an, was für ein Festival. Offensichtlich kann man sagen, dass Szenen, die tatsächlich eher so einen etwas spirituelleren, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt, oder naturalistischeren Anspruch haben, dass die deutlich weniger vermüllt sind, dass da die Achtsamkeit diesbezüglich höher ist.
Das ist ja interessant.
Und je weiter das in so eine mainstreamige Partykultur geht, ich habe noch nicht herausgefunden, ob das mit dem Alter zusammenhängt. Das kann ich so nicht genau sagen, weil der Altersschnitt im Wacken beispielsweise ist ja relativ hoch, die Vermüllung aber trotzdem ziemlich stark. Wenn man jetzt aber beispielsweise Richtung Rock am Ring schaut, das ist ja katastrophal beispielsweise, da ist der Altersschnitt jünger. Es ist aber auch ein mainstreamigeres Publikum. Und wenn du dann in so richtige, Elektro-Veranstaltungen gehst, die jetzt keine naturalistischen Einsprenkelungen haben, sag ich mal, dann wird es ganz übel. Also das ist, was ich jetzt beobachten konnte.
Verstehe. Also quasi runtergebrochen, bei einem Alligator-Konzert ist hinterher mehr Müll als bei einem Konzert von Heilung.
Ja, auf jeden Fall. Sozusagen. Definitiv.
Also das klingt für mich im ersten Moment jetzt logisch. Also könnte ich nachvollziehen, wenn das, ja, würde ich so erwarten. Und wenn das tatsächlich auch so ist. Also ich habe das Gegenteil erlebt, das war aber letztes Jahr schon im Paradiespark in Jena, da bin ich morgens mal hatte ich irgendwas im Stadion zu tun oder so, bin ich jedenfalls morgens oder vormittags durch den Park und da lagen so vom Sonntagabend diese Grillreste, ne? Grillhaufenreste. Mhm. Und ein besonders riesengroßer Grillhaufen mit Plastikflaschen, allen riesen Scheiß und so, da lag da rum und bin ich direkt dran vorbeigelaufen und das hat dem, was ich eigentlich sehen wollte, überhaupt nicht entsprochen. Es waren dort nur Packungen von vegetarischem Grillgut. Also nur vegane Grillwürste, vegetarische Steaks und was weiß ich für ein Zeug, kein Fleisch dabei. Mhm. Hätte ich gedacht, dass solche Leute sich da ein bisschen mehr kümmern irgendwie, aber offensichtlich.
Tja.
Das war da irgendwie genau das Gegenteil. Das allererste Klischee, was ich mir auf meinen Zettel geschrieben hatte, das war natürlich, wo wir drüber reden müssen, ist das Klischee vom dummen Metaller. Ist dir das schon oft begegnet?
Ich glaube, das kommt aus den 80ern, würde ich sagen. Also ich glaube, die Anlage dieses Klischees stammt tatsächlich aus einer Zeit, wo Thrash Metal so besonders groß war und das eben sehr mit Proletariat verbunden ist. Also es ist ja auch rein politisch mit Proletariat verbunden, aber auch von der Art und Weise des Auftretens. Das ist ja nichts, was irgendwie durch den Gothic oder Symphonic Metal oder so etabliert worden ist, ne? Logischerweise, wo dann diese Intellektualität da irgendwie auch in die in den Ausdruck mit einfließt, ja, oder so ein Rhapsody of Fire oder so Power Metal, der ja sehr grazil auch teilweise daherkommt. Ich glaube, das kommt aus dieser ganz mainstreamigen 80er Jahre Thrash-Metal- und Death-Metal-Phase, wo man eben diese Optik nach außen nicht nur sehr, sehr radikal hatte, sondern eben auch sehr viele das wahrgenommen haben, ne? Weil es ja damals ziemlich im Mainstream war. Und ich glaube, deswegen hat das sich so festgesetzt. Also damit in Verbindung gebracht wird man, glaube ich, ziemlich häufig. Und auch in Verbindung mit Alkoholismus, ne? Also dass dieser Alkoholismus und diese Ungepflegtheit da einfach eine krasse Rolle spielen. Und dass die meisten ja von Haarpflege mehr Ahnung haben oder hatten, mittlerweile haben ja nicht mehr so viele lange Haare, ja, aber hatten als Otto Normalbürger, das liegt natürlich auf der Hand.
Das stimmt allerdings, also es ist immer wieder erstaunlich, ne? Wenn man zum Beispiel so Partisan, erster Festivaltag, und da läuft man an so einer Horde Leute vorbei, die, was weiß ich, Aufnäher und Nieten, was weiß ich, T-Shirts von Bands, die maximal das zweite Demo raus haben, von denen du noch nie was gehört hast, wirklich das Böseste vom Bösesten. Und es kommt ja einfach nur so eine Wolke Haarpflege.
Ja, genau,
das
ist so krass. Ja.
Das ist eigentlich auch wieder so ein internes Klischee, aber... Ist dann wirklich so. Aber das mit den 80ern, da gebe ich dir recht, weil spontan habe ich, wenn ich an einen dummen Metaller denke, da habe ich auch so dieses, keine Ahnung, Ruhrpott Thrash Metal Publikum, so, das ist so das, was sich zumindest bei uns Deutschen da festgebrannt hat. Das sind halt Jugendliche, die da Spaß haben wollten. Und ist ja auch heute noch so, dass so zumindest Thrash Metal und Pizza Thrash und was weiß ich alles, dass das eher so der Punkrock in der Metal-Szene ist, ne? Dass das schon die Leute sind, die da am meisten Gas geben. Also da muss man jetzt nicht nur Tankard hören oder so, aber das stimmt schon. Also es ist aber so, dieses Klischee nach außen eben auch, ne? Da wird ja alles über einen Kamm.
Ja, genau, wie die satanistische Ebene, ne? Also...
Ja, das, genau. Aber so diese Sprüche, lange Haare, kurzer Verstand, ne?
Aber
im
das
Metal, nix im Schädel.
Das mit lange Haare, kurzer Verstand ist ja aber noch länger zurückliegend. Das bezieht sich ja nicht auf Metal und lange Haare, sondern das geht ja
Sturm und Drang oder was?
Ich denke mal schon, weil lange Haare ja immer so ein Ausdruck von Nonkonformität waren. Und das ja nicht nur seit den 68ern, sondern, wie du gesagt hast, Sturm und Drang auch schon.
Nee, ach Quatsch, das ist ja selbst bei dem Narrenschiff von Brandt aus dem Mittelalter, der macht sich ja schon drüber lustig, wie die Jünglinge sich ihre Haare mit Chemie verätzen, damit sie Locken haben und ihre langen Haare und aus dem Fenster halten, um die stinkende Brühe zu trocknen und sowas. Da wird sich ja schon drüber lustig gemacht. Das ist ja schon, was weiß ich, hunderte Jahre her. Ja. Okay, krass, ja, na, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, es ist halt so, na, was heißt, als Metal-Fan outet man sich ja nicht, ne? Man hat ein Metal-Shirt an, bestenfalls lange Haare und dann sehen die Leute das schon. Da wird einem ja maximal intellektuell so eine Kellerexistenz als Computer-Nerd zugestanden,
ja,
oder
ja
vielleicht
aber.
Gerichtsmediziner oder sowas, ne? Ja, das stimmt, keine Ahnung, das ist vielleicht der... Da bist du eher wieder so bei dem Symphonic-Metal-Fan oder bei dem Proc-Metaller oder irgendwie sowas. Das ist so mein Klischee von diesen Genörde. Ja, ne?
Aber gerade das Klischee mit dem Nerdtum, meinst du nicht, dass das trotzdem zutrifft?
Ja. Ja, aber na gut, ich bin da zu tief drin in der Metal-Abteilung, als dass ich das komplett auf Metal beziehen könnte, weil für mich ist die Nerds im Metal, also ein Metal-Nerd, also Nerd, der, keine Ahnung, die Matrix hier programmiert im Hintergrund oder irgendwas.
Naja, die Definition von Nerdtum ist jetzt halt relevant.
Ja, also das
ist jetzt vor einer Anbauwand mit Lego-Modellen drin. Das ist auch ganz klar Nerdtum. Also du bist auch ein Nerd, so.
Ja gut, aber dann ist ja Nerd einfach nur runtergebrochen auf die Fähigkeit, sich für etwas zu begeistern.
Exakt. Und zwar für nicht unbedingt nur für etwas, sondern ganz spezifisch auch für Dinge, die vielleicht nicht so erwartet werden für das Alter oder die Kohorte oder den Bereich, in dem man sich so...
Ja, also das ist eher so die... Das ist
das definiert ja das Nerdtum. Also ich rede ja jetzt nicht davon, dass man jetzt hier irgendwie Programmierer ist oder so.
Ja, aber das...
und nur Programmierer-Nerds sind. Nerds sind Leute, die sich für spezifische Themen ganz intensiv begeistern können und das dieses Hobby auch ausleben.
Ja, ja, okay, gut. Aber das ist ja so diese positive Dimension von Nerdtum. Ne? Es gibt ja auch so eine Dimension, die bei Nerdtum immer mitschwingt, so, was weiß ich, als Nerds werden ja auch oft Leute dargestellt, die eher so, was weiß ich, wenn die jetzt wirklich mal geschafft haben, ein Mädel abzuschleppen nach Hause und der zeigt ihr dann seine 8000 Exponate umfassende Mistkäfersammlung oder sowas, ne? Das ist dann schon, also was eher schon fast so ein bisschen ins Pathologischere geht.
Naja, aber wenn sie auch...
ohne jetzt irgendwie Entomolog oder dumm reden.
Also wenn, aber wenn sie doch beispielsweise sich auch für Käfer begeistern können.
Da sind ja zwei Nerds, super. Sollen sie viele Nerdkinder machen, ist allen geholfen. Nee, super.
Das ist doch das Problem. Diese Zuschreibung erfolgt doch nur von Menschen, die das nicht verstehen.
Das ist nicht das Problem, das ist das Thema unserer heutigen Sendung, was du gerade umschreibst.
Okay, also das Klischee, das du damit machst. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass wir ein festes Thema haben und zu dem immer wieder zurückkommen.
Ja, ja.
Nein, also pass auf. Das Klischee, das du damit sozusagen umreißen willst, ist, dass Nerds per se creepy sind.
Aber dass diese Dimension da schon mitschwingt für Leute, die Leute als Nerds bezeichnen. So Nerds, die sich untereinander als Nerds bezeichnen, da ist das ja fast anerkannt, so ein bisschen. Ne? Hm. Aber wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja wirklich diesen Schlag von Leuten, also ich sag ja auch immer, wie zum Beispiel Ghost ist für mich Metal für Leute, die kein Black Metal mögen gibt ja auch Radiomusik für Leute wie oder Sportfreunde Stiller, das ist Rock für Leute, die keinen Rock mögen, ne?
Oder Musik für Leute, die keine Musik mögen.
Genau, gibt's ja Radiosender noch und nöcher, die Musik spielen für Leute, die keine Musik mögen, die so völlig neutral sind, ne? Wenn die da jemanden jetzt als Nerd bezeichnen würden oder irgendwie sowas, ne? Da schwingt ja schon immer noch ein bisschen was Negatives mit. Also dieses Klischee vom dummen Metaller, das ist natürlich, und es ist auch in der Berichterstattung, ne? Das ist ja seit 20 Jahren, die Wackenberichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen, ja, ist ja wirklich so nach dem Motto, ey, guck mal, wer da alles rumrennt, so blöd sind die gar nicht, guck mal, wie interessant das ist, ne?
Ja, und das ist, ich meine, mir ist das auch so bewusst geworden, als ich jetzt dann doch ein bisschen bekannter geworden bin und plötzlich alle gesagt haben, boah, ja, ich habe gedacht, du machst hier nur dein Metal-Kram so, aber jetzt habe ich mir die Videos mal angeguckt und die sind ja richtig gehaltvoll und es ist ja total intelligent und so weiter. Also das ist völlig in den Leuten, das steckt völlig tief drin, dieses Vorurteil. Wirklich.
Ja, ja, na gut, das merken wir natürlich als Band HSB jetzt zum Beispiel, wenn dann Leute auf einmal auf die Themen stoßen, die wir in den Texten behandeln und so, das ist für die völlig unverständlich, dass es da nicht um geopferte Jungfrauen geht und Ziegenblut und was weiß ich, ne?
Naja, also, ausschließlich um Kommunismus, habe ich gehört.
Auch, ja, Kommunismus. Das ist auch, ist ja mittlerweile auch echt wieder ein Schimpfwort geworden oder ein Ausgrenzungskriterium. Ne? Also das ist ja, aber es kommt auch immer drauf an, auf was für eine Detailtiefe das
trifft. Da ist wieder, ne? das Klischee, ne? Alle, die politisch links sind, wollen den Kommunismus.
Genau, also zum Beispiel in den USA ist das ja so, ne? Also dieser Aphorismus, dass wenn es nicht schon öffentliche Bibliotheken gäbe in den USA, die Idee für eine öffentliche Bibliothek heutzutage blanker Kommunismus wäre.
Ja.
Das stellt das ja ganz schön dar. Ne? Und deshalb ist ja dort was in den USA teilweise als liberal bezeichnet wird oder so, oder als links, das wäre in Deutschland der rechte Flügel von der FDP so ungefähr. Ne?
Mhm.
Also das ist immer...
Hat die FDP noch einen linken Flügel?
Gibt es irgendeine Frau mit Doppelnamen gerade, die den linken Flügel vertritt in der FDP? Das war ja jahrzehntelang so Tradition. Ich weiß es nicht. Irgendeine Frau Klötenkötter-Dinkelbrink oder so? Nee, ich weiß es nicht. Das ist also das Klischee vom dummen Metaller. Damit ist man natürlich aufgewachsen.
Klötenkötter-Dinkelbrink. Das hat ja schon Loriot-Ausmaße gerade.
Ja, ja, na genau, Loriot. Also Loriot hätte zum Beispiel einen Tag verbracht, sich so einen Doppelnamen auszudenken, ne, damit er perfekt ist.
Herrlich.
Da wird dann natürlich nicht Klötenkötter Dinkelbrink bei rauskommen.
Doch, doch, ich finde das schon ziemlich perfekt tatsächlich. Das war ein Volltreffer.
Okay, na dann ist ja gut. Da tust du meine Loriot-Seele natürlich streicheln. Aber dieses Klischee vom dummen Teller zu durchbrechen, das ist doch eigentlich immer wieder so ein innerer Durchmarsch. Ne? Das macht doch auch Spaß.
Na, weiß nicht. Also irgendwann nervt es einen einfach nur noch.
Also ich bin mir nicht sicher, dass zum Beispiel die Berichterstattung, von der ich vorhin geredet habe, wo es um Wacken geht oder so, wo erstmal immer erstmal saufen, saufen, saufen und dann wird so tiefer gegangen, ach, die sind ja doch ganz cool und haben das Herz am richtigen Fleck und der hier, guck mal, der hier ist leitender Finanzbeamter oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas gucken sich mittlerweile nur noch Metaller an.
Denke auch, so eine Art, ne? Selbstbestätigung.
Ja, das ist so ein Selbststreicheln irgendwie. So das eigene Klischee durchbrechen und sich dabei gut fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Mechanismus davon. Auf jeden Fall. Aber um nochmal ein bisschen theoretischer zu werden, gibt es einen Unterschied zwischen Klischee und Stereotyp und Vorurteil oder ist das synonym? Also Stereotyp-Vorurteils haben wir ja schon abgehakt, aber Klischee und Stereotyp.
Das hatten wir doch gerade. Dass das sozusagen die eine Sache ist, so eine Wertung und das andere ist einfach nur eine Einschätzung ohne Wertung im Endeffekt.
Das ist Vorurteil und Stereotyp, aber ich meine jetzt Klischee und Stereotyp.
Nee, das ist Klischee und Stereotyp, was ich jetzt gerade gesagt habe. Nee, Klischee und Vorurteil, so rum. Klischee und Vorurteil.
Okay,
Vorurteil
genau.
Ist quasi wertend, deswegen ja das Urteil in diesem Wort. Und Klischee ist sozusagen eine... Ja, Deutsche sind immer gründlich oder pünktlich oder sowas. Ne? Oder
also
Franzosen essen Baguette.
Also Stereotyp bezieht sich aber schon eher so auf, finde ich, auf das Zwischenmenschliche, auf Soziologie, ne? Wohingegen Klischee natürlich auch Gegenstände sein können.
Ja, denke, das ist der Unterschied dann zwischen Stereotyp und Klischee, dass es halt einfach der Bezugspunkt ein anderer ist.
Ja, also wie zum Beispiel, keine Ahnung, japanische Motorräder sind scheiße. Oder
das ist ein Vorurteil.
Das ist ein Vorurteil, ein Klischee. Deutsche Autos sind zuverlässig, ist auch ein Vorurteil.
Nee, also ich glaube, also zumindest habe ich das so gelernt, dass Vorurteile immer eine negative Wertung haben. Oder war das auch positiv? Also es kann auch sein, dass das auch positiv ist, aber es muss eine Wertung sein, die geschlossen wurde, ohne dass man vorab irgendwie eine Information überprüft hat.
Also mich hatte mal bei einem Vortrag, kurz vor einem Vortrag, eine Professorin, die mein Skript gelesen hatte, mal zur Seite genommen bei einer Tagung und hatte gesagt, reden Sie doch nicht immer von Vorurteilen, sagen Sie doch Erwartungshaltung. Und das fand ich, also diese Kniffe, ne? Also dieses Euphemistische.
Das ist ein sehr deutsches Ding. Das ist ein sehr deutsches Ding. Das
ja, vor gestern, allem aber auch im wissenschaftlichen Bereich. Ne?
Ich hatte das gestern im Stream, haben wir uns da mal ein bisschen genauer drauf konzentriert. Und zwar fiel das besonders auf, als es um, wie war es formuliert? Also es ging um Gun Violence in den Vereinigten Staaten.
Ah ja, okay.
Und da wurde nicht etwa von Getöteten gesprochen, sondern von...
Na, die Amis benutzen da oft, was benutzen die, Casualties oder welches Wort haben die da?
Es war auf jeden Fall in der Arte-Dokumentation. Es ging jetzt eher um die Übersetzung in der Arte-Dokumentation. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr genau sagen, was sie im Original gesagt haben, aber die Arte-Übersetzung war sozusagen, man hätte es genauso gesagt, wie wenn die Leute irgendwie an der Seuche gestorben wären. So.
Ja.
Indirekt
verstehe.
Ohne eine kriminelle, gewalttätige Beteiligung sozusagen. Und das ist halt wieder so eine Verschleierung dessen, was da dahinter steckt. Oder genauso wie wenn man statt Korruption eben alles unter Lobbyismus, unter den Lobbyismus-Teller, Teppich fährt,
ja,
sozusagen.
Ja, verstehe.
Oder wenn man sagt, naja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, da gehören Leute eben nicht in diese Arbeitslosigkeits- in den Arbeitslosigkeitsbereich. Obwohl der einzige Umstand, dass sie so einen Schwachsinn mit sich machen lassen müssen, der Fakt ist, dass sie arbeitslos sind.
Verstehe schon. Ja, es gibt da so, in der Wissenschaft fällt mir zum Beispiel ein, wenn man jetzt nicht direkt zugeben will in einem Text oder so, dass man von einem Stereotyp ausgeht oder so, dann redet man halt von Toppers. Ne? Mhm. Das ist so, da gibt es immer so ganz schöne Sachen. Ne? Oder immer die berühmte Dialektik. Wenn irgendwie zwei Elemente irgendwie miteinander verbunden sind, dann stehen sie halt in einer dialektischen Beziehung und man muss das nicht weiter erklären. Mhm. Gibt's schon schöne Sachen. Was ist denn so das allererste Klischee, was dir eingefallen ist, als wir darüber geredet haben, was wir heute machen wollen?
Ich dachte tatsächlich nicht, dass wir jetzt eine Liste schreiben von Klischees, die wir verarbeiten, sondern ich dachte, wir gehen da auf eine...
Also ich will jetzt auch keine Liste abarbeiten, ich will einfach nur mal wissen, was dir da so als allererstes...
Ich habe sofort an Franzosen und Baguettes gedacht. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe sofort daran gedacht und das Lustige ist ja, die können ja wirklich Baguettes. Das ist ja der Wahnsinn. Und du kriegst die überall und es stimmt ja. Das stimmt.
Krass. Ja, da ist ja... Also,
na und an Fromage.
Ja, das ist klar. Da bist du natürlich als Veganer, wirst du immer schräg angeguckt. Das sind ja... aber gut, damit... Wollen wir das Fass aufmachen?
Das Veganer. Oh ja, lass es uns aufmachen. Lass es uns aufmachen.
Was denkst du als allererstes, wenn du vegan hast?
Tatsächlich denke ich an ganz viele ekelhafte Essensoptiken. Ich war mal, und das hat mich nachhaltig geprägt, mit einem Veganer auf, ich wollte jetzt sagen Klassenfahrt, stimmt ja nicht, auf Studienreise. Und der war eben so ein Beispiel, das, glaube ich, sehr viele Klischees bestätigt, die man so als gutbürgerlicher Fleischesser hat. Ne? Jemand, der immer barfuß läuft, sich sehr, sehr selten wäscht und eigentlich alles an Bürgerlichkeit ablehnt, was irgendwie so grundlegend dazugehört. Ich glaube, der hat doch auf dem Boden geschlafen.
Aber das ist ja alles noch ein Fleischfresser
genau,
sein.
Genau,
ne?
Pass auf. Und jetzt kommt ja das, also das war auch für mich alles okay. Ich glaube, ich war sogar mit dem in einem Zimmer, das war auch ein bisschen schwierig, weil er wirklich gestunken hat, aber jetzt kommen wir
das zu... Das war aber dann die Geografie...
Deutsch.
Deutsch war das. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass jemand
Theaterseminar. Theaterseminar. Nee, Geografie auch einige, auf jeden Fall, aber das war tatsächlich Theaterseminar. Okay. Und der hatte immer, was war das denn? Der hatte immer Boxen mit in so schwärzlicher Brühe vor sich hin suppenden Tofu-Brocken oder keine Ahnung, was das war, oder Pilzen. Ich habe keine Ahnung. Und der hat immer nur das gegessen und es war schlimm.
Schlimm. Ja, es gibt schon einen Haufen schlimmes Zeug, aber was isst man denn eigentlich, wenn man vegan ist? Ne? Das ist immer so das allererste, was dir da entgegengeschleudert wird. Also entweder irgendeine Körnerpampe, ne? Man ist so Körnerfresser oder Pampenfresser.
Pampenfresser, ja, sagt man das so?
Pampenfresser, nee, habe ich jetzt gerade so, aber so, das ist, glaube ich, bei den Leuten so.
Ein ganzes Tag Hummus quasi.
Ja, aber Hummus ist schon auch geiles Zeug, ne?
Na, weiß nicht. Da habe ich vielleicht noch nicht die richtige Gewürzmischung entdeckt, da bin ich noch nicht so dran gekommen.
Du, also beim Hummus, das ist wie beim Bier, im Ernst jetzt. Hm. Also du kannst ein Bier probieren und denkst, hä, was soll das sein? Und dann gibt's Bier, das läuft dir runter, da bist du rattendicht,
auf
ohne
jeden
dass
Fall.
Du es also gemerkt hast.
Ich,
ne?
Liebe ja Guacamole, muss ich sagen. Das ist super geil.
Das ist wirklich super geil, aber auch da gibt's ganz, ganz viele verschiedene. Also ich habe jetzt kannst du gleich dein Poser-Sätzchen wieder einsetzen. In Mexiko habe ich mir mal von einem Koch ein richtiges Guacamole-Rezept geben lassen. Und es ist schon echt krass, wie unsere Vorstellung von mexikanischem Essen von diesem Tex-Mex-Zeug eingefärbt ist.
Es ist,
ne?
Schlimm. Also, es ist also alles, was wir kennen, ist eigentlich nur fettig und frittiert. Und
es ist komplett Tex-Mex. Also wenn du da siehst, wie die Mexikaner eigentlich solche Sachen zubereiten, es ist viel, viel spartanischer, ne? Und viel, viel gesünder. Also mit weniger Zutaten, weniger Fett, weniger Salz und so, also viel, viel unspektakulärer. Aber ja, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, hat man da auch mehr so das Geschmackserlebnis. Ne?
Mal kurz eine Zwischenfrage. Das Nicht-Trinken hängt aber nicht mit dem Veganismus zusammen, ne?
Also es kommt oft zusammen, also weil das aus so einer... Ja, vegan Straight Edge aus so einer Jugendbewegung, ne, wo das halt miteinander verbunden ist, aber das ist ungefähr so, wie jemand, der Death Metal hört, auch gern oft Melodic Death Metal hört oder irgendwie sowas, ne? Also das ist halt einfach, ja, ach, da gibt es ja ganz viele Grabenkämpfe, ne? Da gibt es auch, also wie Leute wie ich zum Beispiel, die da als vegan Straight Edger bezeichnen würdest, die sind natürlich zu Recht auch der Meinung, dass zum Beispiel Meat Edger, also Leute, die nur Straight Edge sind und Fleisch fressen, die braucht kein Mensch, ne? Weil die sich
Wirklich
vorgeben.
echt, ja, krass. Aber da gehört er noch anderes dazu. Da gehört auch noch Enthaltsamkeit dazu und so.
Das ist so ein blödes Klischee.
Ach, ein Klischee, meinst du?
Ja, da sind wir wieder ganz gut dabei. Also das gründet sich, ich glaube, die Band Minor Threat, die hatte mal irgendwie einen Text, wo es ging, don't drink, don't smoke, don't fuck around oder
Genau.
don't fuck und around sich gedacht. Und da geht es halt nur darum, nicht allzu sehr promiskuitiv zu sein oder wie das heißt, ne? Ja, also mit Enthaltsamkeit, da musst du dann, glaube ich, eher so in die Hardcore-Punk-Szene gehen, die ist vielleicht jetzt auch wieder ein Klischee, aber die gibt es ja auch, die dann eher so den Vegetarismus von der Krishna-Seite betreiben, ne? Also wie, keine Ahnung, früher Bands Shelter 108 und so, kennen vielleicht noch einige Leute. Da gibt es wirklich dann so Aussagen wie Sex is Suffering und sowas, ne? Aber das ist dann schon stark
Ich
spirituell
wollte gerade sagen, das ist
angehaucht,
schon
ne?
metaphysisch.
Ja.
Ja.
Aber
Wie
also.
war das Veganer Level 6? Ich esse nichts, was einen Schatten wirft.
Genau, bei Simpsons.
Ja,
Herr Freund von Lisa
genau.
Simpson. Ja, auf jeden Fall. Aber es kommt oft zusammen, Straight Edge und Vegan, aber muss nicht. Also ich kenne auch ganz viele Veganer, die sich gern einen reinlöten, irgendwie.
Aber dann
Also
muss es
das
ja
ist.
auch ganz spezifisch veganes Getränk sein. Da darf es ja nicht sein, was beispielsweise mit Herbiziden bearbeitet worden ist oder wo irgendwo in der oder mit Fischblase oder gibt's ja
Mit Herbiziden bearbeitet.
na bei irgendwelchen wenn es jetzt
Ja,
beispielsweise
ja.
um Bier geht, ne?
Ja, also das mit diesen Herbiziden, das ist dann schon eher, kenne ich wenige Veganer, die darüber nachdenken, ganz ehrlich
Ja, na,
gesagt.
aber das ist ja das reicht ja dann aber nicht. Also das ist doch schon wieder unkonkret.
Nee, da muss ich jetzt mal kurz den Mann vom Umweltministerium raushängen lassen. Was du meinst, sind Pestizide und keine Herbizide, oder?
Pestizide dann vom. Ja, klar, das ist selbstverständlich.
Okay,
Du hast
da hatten
recht.
wir jetzt ein
Nee, du hast,
kurzes.
nein, du hast, Entschuldigung, dass meine Dummheit dich kurz verwirrt hat.
Nee, also das ist keine Dummheit, weil was ich als Jurist zum Beispiel im Umweltministerium mache, ist, als jetzt zum Beispiel eine Änderung in der Pflanzenschutzverordnung war und im Bundesnaturschutzgesetz zur Ausbringung von Bioziden, ne? Also quasi Stoffen, die Leben vernichten und Pflanzenschutzmittel und so weiter, bin ich tagelang damit beschäftigt, aus juristischer Sicht den Leuten aufzuklamüsern, was überhaupt gemeint ist mit Pflanzenschutzmittel, mit Bioziden, mit Herbiziden, mit Rodentiziden. Gibt es also diese Aufschlüsselung und dann in den Gesetzestexten ist hier und das und das und das geregelt und da komme ich dann auch nicht weiter, weil ich nicht Chemie studiert habe, ne, wenn dann irgendwelche Wirkstofflisten sind. Also es ist ganz, ganz, ganz diffizil, ne? Also zum Beispiel in der deutschen Rechtsprechung der Unterschied zwischen Biozid und Pflanzenschutzmittel. Biozide dienen dazu, die Produkte von Menschen zu schützen und Pflanzenschutzmittel schützen halt Pflanzen, ne? Also Biozid ist zum Beispiel was du gegen Holzwürmer ausbringst oder so, ne? Und ein Pflanzenschutzmittel kann ein stinknormales Herbizid oder ein Pestizid sein, womit du deine Kartoffel
Aber ist
schützen willst. Aber es kann der gleiche Stoff sein,
genau, ich wollte gerade sagen, also
ne?
das, was du gegen die Holzwürmer einsetzt, ist in dem Sinne zwar trotzdem ein Pestizid, weil es ja gegen Tiere in dem Sinne gerichtet ist, aber da es zum Schutz eines Produktes des Menschen ist, ist
Ja.
es ein Biozid.
Genau, und da kommt noch dann dazu, dass zu verschiedenen Zeiten das unterschiedlich verstanden wurde. Und aber ich glaube, jetzt bin ich richtig abgedriftet.
Toll,
Die zehn Leute, die uns jetzt noch zuhören.
jetzt habe ich wieder was gelernt, was ich in meinem Leben vermutlich nie wieder brauche, aber ständig erwähnen werde, um schlau zu klingen.
Nee, aber um mal, ich habe deinen Gedanken natürlich richtig verstanden. Also ganz ehrlich, es gibt auch nicht viele Veganer, die sich darüber Gedanken machen, ob jetzt bei der Pflanzenerzeugung da Pestizide am Start waren. Mhm. Also sicherlich, ich versuche auch ganz oft meine Sachen aus bekannten Quellen und Bioqualität und so zu kaufen, weil man das dann eben minimiert. Mhm. Aber es ist illusorisch, dass ein Veganer drüber nachdenkt, den Bioblumenkohl, den ich gerade kaufe, wurden da Pestizide eingesetzt.
Ja, am Ende des Tages ist es halt also auch ganz eine Glaubensfrage, ehrlich. Oder?
Es ist eine Glaubensfrage und es ist natürlich bis in die allerletzte Konsequenz, kann man das nicht durchexerzieren. Es ist immer mit Brüchen und Inkonsequenzen behaftet. Natürlich, klar, aber es ist natürlich interessant, dass derjenige, der da gerade an seinem Medium Rare 500 Gramm Steak rumkaut, mir dann erzählt, dass da irgendwie eine Assel vom Blatt gefallen ist, als hier mein Kartoffelpüree behandelt wurde im Feld, ne? Klar.
Worauf wollt ihr jetzt überhaupt hinaus?
Weiß nicht, du wolltest mich
fragen,
demaskieren.
Nein, das wollte ich überhaupt nicht. Guck mal, nochmal so ein Klischee, dass es halt immer nur um Kampf geht, wenn man sich mit Veganern
unterhält. Wenn sich zwei Männer unterhalten oder so, das kann man ja ganz schön auf Geschlecht runterbrechen. Das hat dann schon immer manchmal so ein bisschen was von Hahnkampf, ne?
Was Kompetitives grundsätzlich, meinst du?
Bei manchen ja. Also ich kenne wirklich Leute, mit denen kannst du irgendwie nicht reden oder irgendwas, sondern weil die aus allem einen Schwanzvergleich machen müssen.
Na, weil die sich
das finde ich total anstrengend.
In ihrem Selbstbewusstsein halt unsicher sind dann vermutlich. Also das ist, glaube ich, also das würde ich jetzt nicht auf Geschlecht zurückführen, oder?
Ich weiß es nicht.
Ist auf jeden Fall ein interessantes Klischee.
Ja, ja.
Worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus mit dieser Veganismus-Thematik? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, das ist ja charakteristisch für uns und vermutlich auch schon wieder ein Klischee über uns, dass wir es nicht schaffen, ein Thema zu Ende zu diskutieren, sondern auf dem Weg dahin irgendwo verloren gehen.
Ich glaube, das ist bei den zahlreichen Hörern, die uns noch verblieben sind, glaube ich auch, dass das sind dann die, denen das nichts ausmacht, beziehungsweise die gerade das interessiert.
Ne? Wir haben es schon wieder nur geschafft, eins pro Monat zu veröffentlichen, ne?
Ich weiß nicht, wann kam denn der letzte Podcast raus?
Na, wenn du hier mit dem fertig bist, ist es wieder ein Monat.
Meinst du, dass ich das ja. diesen Monat nicht mehr schaffe? Ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass wir diesen Monat zwei schaffen könnten, oder?
Das wäre natürlich großartig, aber ich glaube, es sind schon drei Wochen mittlerweile. Aber es ist tatsächlich beeindruckend, dass die Zeit einfach so verfliegt. Das merke ich gar nicht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir ja eigentlich 2020, 21 fast jede Woche einen rausgehauen haben, ne? Da sieht man mal wieder, wie voll das Leben wieder geworden ist.
Auf jeden Fall. Ja, deshalb ersterben ja auch ganz viele Podcast-Projekte im Moment, ne? Weil eben gerade so die Musikergilde oder so, es ist ja alles fahrendes Gesindel, um mal das Klischee aufzufassen. Die ziehen dann zum nächsten Interessenpunkt und machen dann jetzt das wieder. Ne? Und das hat sie ja das letzte Mal mit deiner digitalen Taverne auch schon mal angerissen, so dass da auch viele Kontakte wieder flöten gegangen sind.
Ja, komplett.
Natürlich.
Ich meine jetzt so Sachen wie mit Verachtung beispielsweise, ne, von Casper, das ist ja auch nie wieder gekommen. Ob das nochmal eine Neuauflage bekommt, tja.
Ich weiß es nicht. So, keine Ahnung. Super. Also eigentlich schade drum, ne?
Achso, vielleicht mal an der Stelle eine kleine Bitte an alle, die uns immer noch zuhören. Wenn ihr es schon bis hierher geschafft habt, da könnt ihr uns ja gerne mal eine Bewertung dalassen für diesen Podcast, weil das dann auch nach draußen symbolisiert, dass man sich den Scheiß hier geben kann.
Ja, das war wirklich ganz lieb. Also wenn es geht, eine positive Bewertung. Ne?
Naja, also seien wir mal ehrlich, alles unter 5 Sternen ist natürlich sinnlos, weil wir sind ja bei 4,9. Alles andere ist ja scheiße. Also,
alles andere wäre scheiße, ja.
Behaltet einfach eure Bewertung für euch und schreibt sie uns als E-Mail oder so. Und wenn ihr uns 5 gebt, ihr wisst doch, wie es gemeint ist.
Ja, da wollen wir mal nicht von Bewertung dann sprechen in diesem Zusammenhang. Klickbefehl.
Ausführen.
Ein Klickbefehl, auf jeden Fall.
Na, da, was kann man denn noch so an Vorurteilen über Veganer raushauen? also die, dass sie streitsüchtig sind. Was, wie siehst du das? Wie oft streitest du über Veganismus?
Also es kommt ganz drauf an, ob das Leute sind, mit denen man darüber streiten kann. Also ob da eine Diskussion überhaupt gewünscht ist oder ob da einem da wirklich nur Blödsinn entgegenfächert und man weiß, man erreicht da überhaupt keine Einsicht oder irgendwie einen Konsens. Ne? Da lasse ich das natürlich auch ganz oft sein. Also es ist ein... Auch das Veganer-Klischee, was einem am meisten begegnet, ist halt dieser blöde Witz, woran erkennst du den Veganer? Er wird es dir erzählen, dass er vegan ist. Ne? Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil die meisten Veganer, die ich kenne, die halten damit meistens völlig hinterm Berg.
Ich glaube, ne? Das hat sich auch wieder verändert. Ich glaube, das war so eine Phase, wo das mal hip war, unter Leuten, die schon lange keine Veganer mehr sind mittlerweile.
Okay.
Und die das da, also das war so eine Art Lifestyle. So.
Ach, okay, dass man das so nach außen getragen hat. Ja, weil also.
Da kam ja auch das Cash von Attila Hildmann her, von dieser Lifestyle-Bewegung. Deswegen hat das ja so funktioniert für ein paar Jahre.
Herr Hildmann, ja, Geld ist nicht weg, es hat jetzt nur jemand anders. Ja, na, also ich bestelle mir jetzt im Restaurant keinen Quarter Pounder als Tarnung oder irgendwie sowas, ne, damit keiner merkt, dass ich Veganer bin. Um Gottes Willen, aber es ist oft, also psychologisch gesprochen, küchenpsychologisch gesprochen, ist gerade dieses Klischee oft eine Projektion der Leute, die ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Also weil, wenn man in einer Runde ist, keine Ahnung, Arbeitskollegen oder irgendwas, und da bestellt sich jemand irgendwie ein Filet Mignon oder keine Ahnung, irgend so ein Scheiß, und dann bin ich an der Runde und ich sage, na, ich hätte gern... die doppelte Portion, Kinderportion Kartoffelpuffer hier mit Apfelmus. Ne? Ist da auch kein Ei drin, den Kartoffelpuffer? Nein. Habe ich mir was Veganes bestellt. Und das tut dann mein Gegenüber sofort als Angriff auffassen. Oder
ach,
so,
naja, also ne? Kartoffelpuffer zu bestellen, ist ja komplett nachvollziehbar.
Nee, aber ganz im Ernst, ich habe das total oft erlebt, wenn ich irgendwie frage, darf ich ja wohl als Veganer fragen, ob da irgendwas vegan ist oder nicht, dass die Leute das dann als Angriff auf ihr Essen betrachten. Das ist so, ich weiß nicht, ich stelle mir da immer wie so Hunde, die sich um den Knochen balgen. Ne? Das ist irgendwie so was ganz tief Triebmäßiges drin in den Menschen, dass Kritik am eigenen Essen oder am Essen oder irgendwie, dass das geht so ganz nah, das tut auf einer ganz emotionalen Ebene die Leute triggern, ne? So, und wenn da jemand auf die Idee kommt, dass ich da jetzt gerade Kritik dran geübt hätte, dass sein tolles Essen, was er sich bestellt hat, worauf er oder sie sich freut, da geht's dann irgendwie richtig los, ne? Und dann haben die mitbekommen, dass ich Veganer bin, aber abgespeichert wird. Ja, der hat mir so gleich auf die Nase wieder gebunden, dass er ja vegan mit seinem Scheiße ist. Und mir, ne, weißt du? So, also solche Situationen habe ich ganz, ganz oft.
Oh, das ist sehr interessant. Das ist sehr
Und als Veganer erlebt man ganz oft, dass gerade solche Leute dann mit einem drüber reden wollen. Ich habe überhaupt keinen Bock, über Veganismus mit irgendeinem Fleischfresser-Heini da beim Essen zu reden. Das hat kein Veganer. Keiner. Wirklich, also keiner. Und trotzdem wird an einem so ein Gespräch ans Knie genagelt. Na, was isst du denn dann überhaupt? Na, und was ist wenn? Und was machst du wenn? Und aber das und aber dies und Pestizide. Und es ist immer das Gleiche. Immer. Immer. Und deshalb hat da kein ernstzunehmender Veganer, den ich kenne, Bock da drauf. Deshalb, je weniger Leute das mitkriegen beim Essen, dass ich vegan bin, weil dieser missionarische Gedanke, da ist ja heute in unserer heutigen Informationsgesellschaft ist der ja völlig obsolet. Ne? Die Leute wissen, was mit der Umwelt los ist. Die wissen, was sie verursachen, wenn sie ein Rindersteak essen. Die wissen, was in Schlachthöfen passiert. Die wissen das für ihre
Na, die entscheiden sich halt bewusst. Und alles
ja, die wissen, dass Mangrovenwälder abgeholzt werden für ihre Scampi. Und das ist einfach so. Ne? Das brauche ich denen nicht mehr erzählen und tue ich auch nicht. Die haben sich einfach dafür entschieden, das zu ignorieren. Und das ist das eigene schlechte Gewissen, was sie dann auf mich projizieren. Ja. Und deshalb bin ich das Arschloch.
Ja.
Ne? Dass die selbstgewählte Ignoranz da durchbricht. Ich bin halt einfach nur wie... Ja, keine Ahnung, wie ein Mahnmal, was dann im Raum rumsteht.
Oh.
Ne? Ja, wirklich. Man kommt sich als Veganer oft wie ein geschändetes Mahnmal vor.
Mike fühlt sich heute ganz besonders sakrosant.
Man kommt sich wirklich, man kommt sich als Veganer oft wie ein geschändetes Mahnmal vor, so nach dem Motto, ja, jetzt ist aber mal gut. Sobald irgendwo ein Veganer rumsteht oder so, wird er sofort muss da blöd gemacht werden.
Schade, dass es heute um Klischees geht. Ansonsten hätte ich diesen Podcast, diese Folge jetzt Mike das geschändete Mahnmal genannt. Das ist
ja, aber verstehst, was ich meine, ne? Den Mechanismus, also das kriegt man als Veganer wirklich oft mit.
Und das ist aber es ist wahnsinnig interessant, weil das natürlich ein Aspekt ist, den man sich gar nicht so, also so stark oder wirkmächtig vorstellt, dass der Mensch allein davon so getriggert ist, dass er einen Diskurs beginnt.
Nee, also Essen ist eine ganz, ganz grundsätzliche Sache. Also ich glaube.
Also ich diskutiere nur, wenn dann jemand sitzt, der wirklich eingelegte stinkende Pilze aus einer Tupperdose rausholt, während man am Esstisch sitzt. Das ist halt was, das verleitet mir halt mein Appetit. So alles andere ist doch scheißegal. Also.
Ja, das ist wie die eingeschweißten Aldi-Buletten und das gekochte Ei im Zugabteil bei 30 Grad.
Na genau, ne? Genau. Das ist doch, das ist ja auch voll in Ordnung, dass man sich darüber informiert, dass das, was man gerade tut, einfach mega unappetitlich ist für den anderen. Ne?
Das ist ja, das ist
genauso
auch
wie okay. Ich ertrage es nicht mehr, Spanferkel zu sehen. Ich ertrage das nicht. Das ist so. So schlimm, obwohl ich ja selber Fleisch esse, aber ich bin mittlerweile geistig an diesem Punkt angelangt, dass ich mich da einfach zurücknehme. Und dass ich,
wieso, weil man die Kreatur da noch erkennt, oder was?
Naja, weil man so langsam einfach etwas versteht, was man irgendwie ganz selbstverständlich mitgegeben bekommen hat. Und ich weiß, dass mich das vor wenigen Jahren noch nicht getriggert hätte oder hat. So, mittlerweile bewegt sich da was, sozusagen. Also ich merke das auch und ich ich bin noch nie an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich kann Fleisch komplett weglassen von meinem Speiseplan. Aber das ist nichts, was irgendwie noch eine große Relevanz hat. Also das sage ich, brauche heute unbedingt Fleisch.
Ja, also es ist ja ins Bewusstsein gedrungen.
Ja, es wird bewusster. Ich weiß nicht, ob das mit dem Drumherum zusammenhängt oder ob das mit der eigenen Informiertheit zusammenhängt oder. Keine Ahnung.
Ja, das hat einfach damit zu tun, ja, du bist zu informiert und zu intelligent, um vorbehaltlos Fleisch zu essen. Das ist einfach so. Und deshalb kommt auch, also das spüre ich für mich, die manche.
Also sowas wie Leberwurst, einfach die Vorstellung, was das ist. Das ist so.
Ja, natürlich, klar. Also es ist, wenn du das in der menschlichen Entwicklung betrachtest, ist sowas wie Leberwurst, das ist ein absolutes Luxusprodukt. Ne? Ein absolutes Luxusprodukt, also eine Pastete hergestellt, wirklich aus Sachen, die du jetzt nicht jeden Tag irgendwo bekommst. Ne? Und das ist ja auch das Problem beim Fleischessen, dass die Leute, die da hier irgendwie, da muss ich mal lachen über diese ganzen Schwachköpfe hier mit ihren Paleo-Diäten oder sowas, ne? Die dann irgendwelche Filets und was weiß ich als Paleo essen, ne? Würden sie sich wirklich Paleo erlernen, was die Urmenschen gefressen haben, da würden sie den ganzen Tag Maden aus dem Baumstamm poolen, ne? So ungefähr, wo die ihr Protein hergeholt haben. Ja, also das ist schon, aber ich glaube, ein großer Teil dieser Aggressivität, die einem als Veganer entgegenschlägt, das ist dieser Konflikt von Leuten, diese kognitive Dissonanz ist das, glaube ich. Also die wissen, dass es scheiße ist, aber das selber noch nicht für sich irgendwie verarbeiten können.
Also
ne?
die Komfortzone will halt nicht verlassen werden.
Ja, ja,
so, und das ist
ja.
So dieser Moment, wo man merkt, andere Leute haben es geschafft, aber ich noch nicht.
Ja, ja, vielleicht. Natürlich. Und ich verstehe auch, dass das komplett hart ist. Und ich bin auch immer jemand, der jetzt den Leuten dann sagt, dass man das überhaupt nicht so dogmatisch sehen muss, ne? Natürlich ist ein Veganer eine höhere und bessere Lebensform, ne? Da ist ja gar kein Zweifel dran.
Sei froh, dass ich gerade was im Mund hatte, sonst hätte ich sofort stark diskutiert,
aber
schon, ist schon gut, du bestätigst halt gerade wieder die Vorteile. Es ist halt
nee, aber ganz im Ernst, also ich sag das den Leuten auch immer, ja, aber es ist doch, wenn du da Bock drauf hast, dann ist es halt, aber wenn du keinen Bock drauf hast, dann ist es halt mal nicht und das ist auch schon was gewonnen. Ne? Also dieses Flexitarier-Denken irgendwie, das ist, glaube ich, schon ein riesengroßer Fortschritt und dahin, wo auch die Entwicklung hingehen sollte.
Das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, es ist illusorisch zu sagen, dass alle komplett auf alles verzichten, aus hehren Gründen.
So sind die meisten Leute einfach nicht gestrickt und das ist auch illusorisch. Das ist wie im Mittelalter, wo du den, wenn du den Leuten oder in USA, keine Ahnung, wenn sie den Jugendlichen das Onanieren verbieten wollen, ne? Da muss sich doch jetzt niemand selber kasteien, weil er als Flexitarier doch mal an der Tankstelle Bock auf einen Hotdog hatte oder irgendwie sowas. Ist doch
zum Beispiel. Ja, und vor allen Dingen wird da ja meistens auch kein Fleisch drin sein. Also.
Nee, aber wenn er das nächste Mal bei McDonald's vorbeifährt, weil ihm bewusst ist, dass es scheiße ist, dann ist es doch auch okay. Ne? Also ich bin da schon, also halte ich mich für sehr, sehr tolerant und entspannt, was das angeht, aber das kommt natürlich dann auch mit den Jahren, ne? Ich meine, ich bin jetzt weit über 25 Jahre Veganer. Da hat man natürlich schon vieles kommen und gehen sehen und Modewellen mitgemacht und nicht. Und da hat dann auch einen entsprechend pragmatischen Blick auf die Sache.
Wie läuft dein veganes Restaurant?
Das ist nach wie vor gut.
Ich habe es immer noch nicht gefunden. Ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn ich in Erfurt bin, sage ich mir, dieses Mal gehst du hin. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Das ist in der Nähe vom Markt, ne?
Nee.
Ach so.
Nee. Das ist eher in der Nähe vom Anger.
Aha.
Ja, du musst so, lade doch mal die, zum Beispiel die Happy Cow App runter. Die hat jeder Veganer auf dem Handy. Kannst du weltweit jedes vegane, vegetarische Restaurant oder Lebensmittelanbieter zeigt dir das an. Und deshalb ist so, zum Beispiel für vegane, vegetarische Restaurants ist es gar nicht so wichtig, eine Top-Lage zu haben, wo du Laufkundschaft
abfasst. Du wirst gefunden quasi.
Du wirst gefunden über diese Apps.
Ah, nice.
Und so, ne? Und sobald da jemand an einer Top-Touristenattraktion in Erfurt sieht in seiner Happy Cow App, ach, sind nur 300 Meter, ja, laufe ich doch mal hin, auch wenn er sonst nie gefunden hätte. Ne? So läuft das heutzutage, oder?
Na, dann installiert die Happy Cow App und
wohingegen jetzt der geneigte Aasfresser, da würde jetzt nicht irgendwie in seinem Handy gucken, ey, wo gibt's denn hier nächsten Burger oder irgendwie sowas, sondern der...
Moment, das ist jetzt ein Vorurteil. Ja, nur weil de Fleisch isst, heißt das nicht, dass dir die Qualität des Essens völlig egal ist. Ja.
Also Leute, die zu McDonald's also gehen...
navigiere...
Denen ist die Qualität
ihres Essens egal. Na gut, die sind verloren, aber auf jeder...
Offensichtlich.
Also wer regelmäßig immer noch zu McDonald's geht, dem ist, glaube ich, ziemlich vieles ziemlich egal, weil also dieser Grad an Gleichgültigkeit, der wird sich dann auch durch den Rest ihres Lebens ziehen.
Ich rede jetzt nicht von der Ausnahme, die Regel bestätigt. Das ist ja auch so ein Mechanismus.
Um jetzt hier Vorurteile zu
Das ist ja auch
verbreiten.
So ein Mechanismus. Ne? Wenn man ein Vorurteil hat oder ein Klischee oder irgendwas, dann ist die Gegenposition, wird immer ein Beispiel gebracht, eine Ausnahme, die Regel bestätigt, wahrscheinlich. Ne? Aber das meine ich jetzt. Also ich glaube, es gucken in Erfurt auf dem Anger mehr Leute in ihr Handy, wo es einen vegetarischen Burger gibt, als Leute in ihr Handy, wo es einen konventionellen Burger gibt. Ich glaube, da auf die Aussage können wir uns doch einigen, oder?
Ach, stimmt, da ist ja auch ein Meckes am Anger.
Zum Beispiel.
Stimmt. Gosch gegessen, mir passt schon die Hose schon wieder nicht.
Na, da kommt natürlich auch noch das Fett hinzu. Ne? Das ist natürlich die beste Verbindung von Kohlenhydrate und Fett, die du haben kannst, ist natürlich im Langosch. Ja, also finde ich auch immer tragisch, wenn Langosch nicht vegan ist irgendwo. Da bin ich immer sehr ärgerlich, weil ich das auch liebe. Geiler Scheiß, aber das ist ungarisch, ne?
Ich habe dann, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich muss dann sagen, ich bin dann auf das vegane Catering von Faun umgestiegen.
Ach, okay, hast du da was liefern lassen, oder?
Ja, tatsächlich. Das war dann nämlich erstaunlicherweise, wir haben im Backstage nicht mit Essensmarken gearbeitet, sondern halt einfach mit Buffet, ne? Was mal wieder saudumm war. Weil das vegane Essen halt schön als Beilage verarbeitet wurde von allen. So. Und dann war es dann permanent alle. Ne? Da musste ich ständig irgendwie...
Tell me about it. Das ist natürlich, also ich muss sagen...
Das ist ein Learning war das, wie man so schön sagt.
Ja, also veganes Essen musste mit Schusswaffen verteidigen. Nee, weil es auch, es gibt ja
ich
viele
hab, ich
Leute...
Ich habe viel veganes Zeug gekauft. Ich meine, da waren beispielsweise so Angaben wie... vegane Süßigkeiten ohne Zucker und ohne Fruktose. Wie? Wie?
Was wollen die da essen?
Ja, exakt. Ganz, ganz schwierig.
Mehlfladen.
Ganz schwierig.
Ohne Zucker. Ja, das ist dann halt immer so das
Problem. Na, aber ohne Fructose, also was bleibt denn da übrig? Da kannst du ja noch nicht mal irgendwas von Katjes nehmen. Da ist ja auch überall Fructose drin.
Ja, ja.
Ich glaube Mannerwaffeln. Aber nee, Mannerwaffeln sind ja auch mit Zucker. Ja, aber keine Ahnung. Also ganz, ganz wild. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich da... Irgendwelche Kokosflocken oder sowas ging dann, aber keine Ahnung.
Ah, okay, verstehe. Ja, na, es ist natürlich, also ohne Zucker ist natürlich Quatsch. Ne? Das sind ja selbst irgendwelche Fruchtschnitten, die jetzt eigenen Fruchtzucker haben. Geht da natürlich
gar nicht. Ja, da ist ja auch Fructose drin.
Aber wie gesagt, also Festival-Caterings, das vegane Essen, das muss wirklich mit Waffen verteidigt werden, weil sich natürlich in der Musikerschaft, in der werten Musikerschaft, auch viele Leute über Essensqualität Gedanken machen. Und oft ist das vegane Essen dort von der höheren Qualität. Ne? Hat Bio-Qualität, ist besser zubereitet, als da irgendwelche Hähnchenschenkel, die da 2 Tage schon irgendwo in der Warmhaltepfanne liegen. Da wird oft auch von Fleischessern gerade so als Sättigungsbeilage gern zugegriffen. Also das ist immer ein harter Fall Backstage, ne? Gerade wieder erlebt beim Greenfield Festival. Mhm. Ja.
Wie war's? Ja. Wir haben noch gar nicht so drüber gesprochen.
War geil. Nö, hat fetzt. Also wieder on the road. Ist natürlich auch eine Hammer-Umgebung dort, ne? Hat Spaß gemacht.
Ich hätte, also, ja, ich hätte ja theoretisch auch einen Stand da gehabt, aber mir fehlen momentan noch die Mitarbeiter. Das ist, ist halt einfach sehr, sehr schwer dieses Jahr. Ne?
Uns fehlen auch Mitarbeiter. Also unsere Gitarren werden wir wahrscheinlich bis zum, hier ist, guck mal, das ist der Alex.
Hallo.
Das ist der Friedrich. Wie war es im Kindergarten?
Schön, Mami.
Und was machen wir jetzt?
Schwimmen.
Jetzt gehen wir schwimmen. Na,
dann zieh mal deine Dreiecksbadehose an und dann...
Ja, du, ich bin gerade am Arbeiten, es hat noch nicht so den ästhetischen Look wieder für eine Dreiecksbadehose. Ich bin noch so im Short-Stadium vom Schwimmring.
Gut, dann forme den Körper, stehle ihn.
Aber Dreiecksbadehose ist dann für August angepeilt. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ne?
Genau, gib uns Fitness-Updates. Hier in diesem
Mike nur mit Dreieckbadehose, das Klischee des Tages.
Ja, du hast das aber auch selber geformt in eurem Kinofilm. Das ist selber schuld.
Ist so, ja. So, trifft ja auch zu.
So, nachdem wir jetzt so viel über Essen geredet haben, gehe ich jetzt zum Vietnamesen. So.
Liebe Grüße.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, Warriors of the World haben Feuerschwanz auch gespielt, ne? Also,